Und ich habe dann mein Kind angeguckt, habe erstmal gedacht, aua, ich habe Schmerzen, das tut ja immer noch weh. Und der nächste Gedanke war, oh Gott, jetzt hast du total viel Verantwortung, das hast du überhaupt nicht zu Ende gedacht.
Hallo!
Hallo, mein Name ist Marisa, ich bin Journalistin und Mutter. Meinen 2 Jahre alten Sohn Linus habt ihr ja gerade schon kennengelernt. Und seit er auf der Welt ist, habe ich wirklich an verdammt vielen Tagen das Gefühl, alles falsch zu machen. Wenn ich die Windeln vergessen habe, vom Job zur Kita hetze und vieles so ganz anders ist, als ich es ursprünglich erwartet hätte. Was mir hilft, zu merken, dass es fast allen Müttern genauso geht. Jede von uns zweifelt und trotzdem wachsen wir jeden Tag über uns hinaus. Und genau davon handelt dieser Podcast.
Wir sind alle Supermuttis.
Als ich mir Gedanken über diesen Podcast gemacht habe, fand ich, dass das Thema für Folge 1 eigentlich gesetzt ist. Es muss um den ultimativen Tag 0 gehen. Die erste Zeit nach der Geburt. Das sogenannte Wochenbett. Aber was ist das eigentlich?
Das Wochenbett heißt Wochenbett, weil manche Frauen nach der Entbindung eben wochenlang im Bett liegen. Oder es zumindest sollten. Der Anpassungsprozess von der schwangeren Frau zur Mutter dauert zwischen 6 und 8 Wochen und ist eine sehr emotionale Phase. Was vor allem daran liegt, dass während dieser Zeit die Hormone mit den Mamas durchgehen. In China wird das Wochenbett übrigens sehr wörtlich genommen. Dort dürfen junge Mütter nach der Geburt 1 Monat lang das Haus nicht verlassen.
Danke, liebe Lisa, für diese tolle Zusammenfassung. Die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen, ist, was passiert eigentlich? Was passiert mit mir und meinem Körper? Was macht das mit mir als Frau, plötzlich dieses kleine Wesen vor einem zu haben? Ich spreche heute mit einer Mutter, die 2 Kinder hat und 2 völlig unterschiedliche Wochenbetterfahrungen gemacht hat. Und am Schluss hören wir noch von Superpapa Felix, wie er als Mann seine Frau im Wochenbett empfunden hat. Was mir ganz arg wichtig ist, am Anfang noch zu sagen, ist, dass es ja heute um das Thema Wochenbett geht. Und im Laufe dieser Folge wird noch sehr detailliert eine sehr traumatische Geburt geschildert. Also wenn du selber eine traumatische Geburt erlebt hast, ist das wohl besser nicht die richtige Folge. Aber ich freue mich total, wenn du dir dann einfach eine andere Folge anhörst.
Jetzt legen wir aber los.
Irsa ist eine zierliche junge Frau mit langen dunkelblonden Haaren, zumindest auf ihrem WhatsApp-Bild. Eine Freundin hatte mir von einer Bekannten erzählt, die mittlerweile das Geschenkepacken für die Mutter im Wochenbett perfektioniert hat. Also diese Frau wollte ich unbedingt kennenlernen. Und da wir 4 Stunden auseinanderleben, habe ich sie einfach angerufen.
Hallo, hier ist die Marisa. Sag doch mal, wo bist du gerade und was machst du? Und was machen deine Kinder?
Ich bin gerade bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich jetzt gerade erstmal aufs Sofa gelümmelt. Bin gerade bei der Hausarbeit.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund die Kaffeemaschine hört, die sich gerade abschaltet. Beim Wäsche zusammenlegen habe ich einen Kaffee getrunken. Meine große Tochter ist im Kindergarten, die ist 4. Und die Kleine, die steht noch im Maxi-Cosi auf dem Flur und schläft. Und ich hoffe, dass sie unser ganzes Telefonat über noch schläft. Genau.
Aber wenn nicht, ist auch gar kein Problem. Dann machen wir einfach eine Pause.
Sie macht gerade ein Geräusch.
So, muss ich mal direkt die Tür aufmachen. Auf Kommando bist du wach. Das ist ja super. Auf Kommando wach. Also meine Tochter steht nicht mehr auf dem Flur. Sie ist jetzt mit in der Stube und ich lege sie jetzt auf ihre Krabbeldecke.
Super.
Genau, also das Thema, um das es heute ja gehen soll, ist das Wochenbett. Und ich finde dich da ganz arg spannend, weil ich merke das bei mir selber. Mein Sohn ist ja jetzt 2 Jahre alt. Ich finde, dass man schon dazu neigt, auch Sachen zu beschönigen. Und weil du eben 2 Kinder hast, habe ich die Hoffnung, dadurch, dass du das eben 2-mal erlebt hast, dass du da vielleicht noch ein bisschen reflektierter bist und es besser einordnen kannst als ich.
Ja, ist, ich weiß nicht, ob Lisa das auch schon gesagt hat. Es sind auch 2 sehr unterschiedliche Erfahrungen gewesen.
Ja, super. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir ging es so. Ich habe mir vorher, das macht man, glaube ich, ab dem Moment, wo man weiß, dass man schwanger ist, wenn man noch keine Kinder hat, dass man sich vorher halt so ausmalt, wie es sein wird. Für mich war auch so, die Geburt ist schlimm und das tut weh, das wusste ich vorher. Und dann ist aber ja das Kind da und dann ist alles gut. Und dann bin ich diese, wie in den Werbeplakaten oder in den Filmen, diese glückliche, erleichterte Mama, die dann da in ihrer Traumblase lebt und nur noch strahlt, weil das Kind jetzt da ist.
Genau, also ne, man hat so diese romantische Vorstellung, wie sie einem im Spielfilm so vermittelt wird. Ne? Irgendwie, man kommt in den Kreissaal, das ist alles kuschelig, da dauert das halt kurz und dann ist alles super. Irgendwie, ne? Man fährt nach Hause und ist direkt im Alltag. Und so ist, also so war es halt nicht, ne? So ist es halt in der Realität auch einfach nicht. Genau. Also das fing bei mir im Kreißsaal schon direkt an bei der Großen, dass alle immer auch so erzählt haben, so ja, und dann habe ich mein Kind gesehen und ich war einfach nur vor Liebe, alles war vergessen. Und ich habe dann mein Kind angeguckt, habe erstmal gedacht, aua, ich habe Schmerzen, das tut ja immer noch weh. Und der nächste Gedanke war, oh Gott, jetzt hast du total viel Verantwortung, das hast du überhaupt nicht zu Ende gedacht. Irgendwie so, ne, als man dieses hilflose Würmchen auf dem Arm hatte.
Wir können auch einfach Pause machen und nachher weitermachen, sonst, ne? Ist auch gar kein Problem.
Warte, ich habe es jetzt angelegt. Das hilft immer am besten.
Ja, Stillen kommt ja auch vom Stillmachen. Das stimmt. Von was kommt eigentlich das Wochenbett, habe ich mir schon überlegt. Vom wochenlang im Bett sein, ne?
Genau, also das hat eine Freundin von mir sagt immer, Wochenbett heißt Wochenbett, weil man Wochen im Bett verbringen soll.
Ja, stimmt. Ergibt eigentlich auch total Sinn.
Klingt logisch, ne?
Ja. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass Wochenbett ein Begriff ist. Also ich kannte den nicht, als ich schwanger war. Das hat dann erst in der Geburtsvorbereitung, wurde ich da erstmals mit diesem Begriff konfrontiert. Ich glaube, wenn man jetzt ganz viele Leute in seiner Umgebung hat, die ständig Kinder kriegen,
dann hat man es schon eher gehört. Ist halt wahrscheinlich auch eine Frage dessen, wie alt man ist, ja, wenn man schwanger wird.
Ja. Wenn man so übers Wochenbett plaudert, kommt man um eine Sache nicht herum. Die Stunde Null, die Geburt. Und die verläuft ja bei jedem anders.
Die Geburt war halt, also ne, das gehört vielleicht auch zum Wochenbett dazu, wie die Geburt verläuft.
Ja.
Die Geburt, die war sehr schwierig. Die Ilva ist stecken geblieben, es ging dann nicht weiter. Es gab einen Geburtsstillstand. Mhm. Für einen Kaiserschnitt war sie aber schon zu weit, sodass sie mit einer Saugglocke geholt wurde. Ich hatte dann einen Dammschnitt. Das hat dann auch noch nicht geholfen. Dann musste mein Mann quasi das Kind mit rausschieben mit der einen Hebamme. Die Ärztin und die andere Hebamme haben gezogen an der Saugglocke. Dann bin ich noch nach vorne gerissen und hatte halt massive Geburtsverletzungen, habe ganz viel Blut verloren auch und war dann da ganz lange auch gar nicht in der Lage, alleine aufzustehen und auf Toilette zu gehen. Also mein Mann zum Beispiel, der musste mich eine Woche lang auf Toilette begleiten, weil mein Kreislauf das gar nicht mitgemacht hat, alleine aufzustehen. Da war die Gefahr einfach zu groß, dass ich umkippe. Genau. Krass. Und deswegen sind wir dann ein bisschen länger im Krankenhaus geblieben.
Aber
bis die Blutwerte auch wieder einigermaßen okay waren vom Eisenwert her. Ne, der war auch ganz dolle runter.
Also bei dir vor allem. Dir ging es einfach richtig schlecht, körperlich.
Also nur bei mir. Ja. Genau, dem Kind ging es total gut, da war alles super. Aber mir ging es halt nicht gut. Und wegen mir sind wir dann noch im Krankenhaus geblieben, weil ich mich da sicherer gefühlt habe.
Aber ist dein Mann Mediziner? Oder wieso musste der dann da bei der Geburt quasi...
Nee, der ist kein Mediziner, weil die das alleine nicht geschafft haben. Und der musste dann halt einfach mit, hat die Hebamme gesagt, du musst jetzt mitdrücken. Und dann hat der von oben, wie als wäre es so eine Ketchupflasche, musste der von oben mit runterdrücken und dem Kind mit raushelfen. Das war die völlige Horrorshow im Kreißsaal. Es hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, wie man sich das vorgestellt hat und wie es beim zweiten lief.
Oh Mann, an der Stelle musste ich echt schlucken. Was macht das denn mit einem, wenn man so eine krasse Geburt erlebt? Darauf bereitet einen ja echt niemand vor. Jetzt möchte ich aber erstmal von Ursa wissen, wie war denn dann die erste Nacht danach? Wie ging es denn dann weiter?
Und dann war da dieses kleine Wesen da. Und das war erstmal so auch die Verantwortung, ne? Also Angst.
Genau. Ich war völlig erschlagen von der Verantwortung und wusste gar nicht, ob ich dem und wie ich dem überhaupt gerecht werden kann. Und habe mir halt nur gedacht, verdammt, das hast du nicht zu Ende gedacht. irgendwie so diese romantische Vorstellung, man hat ein Kind und dann irgendwie so, da hat man halt so wirklich ein Kind, ne? So mit allen Konsequenzen. Also das hat mich so erschlagen im Kreissaal und nicht diese Erfüllung von Liebe, von der die meisten anderen sprechen.
Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen, zurückkommen. Also du warst dann im Krankenhaus und es war wirklich körperlich sehr krass bei dir. Und dann bist du nach 5 Tagen nach Hause gekommen. Genau. Und wie war dann die erste Nacht zu Hause?
Sehr ruhig. Ilva hat bei uns im Bett geschlafen, also eigentlich im Beistellbett, wanderte dann in der Nacht aber mit ins Bett hinein. Und sie wurde, glaube ich, 3-mal wach in der Nacht und ich bin dann aufgestanden und habe sie gestillt. Dann wurde mir am Anfang gesagt, dass man immer unbedingt beide Brüste geben müsse und dass man das Kind auch wecken muss, wenn es einschläft und dass das absolut notwendig sei. Und dann habe ich so verrückte Sachen gemacht, wie in der Nacht das Kind komplett nackig ausgezogen, damit ihr kalt wird, dass sie wach wird, dass sie dann an der anderen Brust auch noch trinkt irgendwie.
Und was hat dir dann so wirklich geholfen? Also bist du so ein Typ, der dann wirklich sagen konnte, okay, der Haushalt ist jetzt der Haushalt und dann auch, keine Ahnung, dann wollen einen ja auch viele Leute besuchen.
Das habe ich tatsächlich im Vorfeld schon unterbunden, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte da keinen Massentourismus bei mir im Wohnzimmer haben. Ich weiß nicht, wie die Geburt läuft. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich weiß nicht, wie es dem Kind geht. Ich muss in meine Rolle finden. Mein Partner muss in seine Rolle finden. Das Kind muss ankommen. Besuch nur, wenn wir uns vorher gemeldet haben. Und wir sagen, es ist okay, wenn du kommst. Wir haben halt dann Bilder verschickt über WhatsApp, aber ich habe da von Anfang an Riegel vorgeschoben, habe gesagt, ich will keinen Besuch haben, außer ich lade ein.
Ja.
Und bis auf eine Ausnahme haben sich da auch alle tatsächlich dran gehalten. Und dann musste mein Mann halt quasi einspringen, ne? Der hat alle Besorgungen gemacht, alles, was ich brauchte, hat er ins Krankenhaus gebracht und dann auch zu Hause. Der hatte 6 Wochen Urlaub. Genau, und in der Zeit musste er eben einkaufen gehen, kochen und so. Und ich habe mich ganz auf mich und auf das Kind konzentriert.
Das heißt, in der Zeit dann auch nach der Geburt wäre es ohne deinen Mann nicht gegangen?
Nee, also das war, der musste da sein. Das war total wichtig, dass er so lange dann da war. Also ich war da völlig, völlig naiv. Ich habe überhaupt gar keine Vorbereitungen getroffen, weil ich gedacht habe, ich kann am nächsten Tag auch wieder einkaufen gehen. Also ich hatte mir das alles viel einfacher vorgestellt, war da total romantisiert. Habe ja, wie gesagt, auch gedacht, dass ich direkt nach der Geburt wieder nach Hause gehen kann.
Okay, darauf ans Bett gefesselt zu sein, bereitet einen halt irgendwie echt niemand vor. Was ich mich immer frage ist, ob es denn gut gewesen wäre oder geholfen hätte, wenn man vorher gewusst hätte, was da auf einen zukommt. Ganz sicher bin ich mir da nicht.
Und glaubst du, also was ich mich immer gefragt habe, ist zum Beispiel Thema Nachwehen. Ich habe gedacht, okay, ich gebär mein Kind und dann habe ich noch Nachwehen, wenn die Plazenta kommt. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich auch noch Wehen habe Tage nach der Geburt, wenn ich das Kind still beim Anlegen oder so.
Also ich konnte mich auch nicht dran erinnern, dass das thematisiert wurde im Geburtsvorbereitungskurs. Ja, ich hatte auch eine Hebamme, die gesagt, naja, das weiß man halt. Und ich habe mir ja dann immer gedacht, naja, ist mein erstes Kind, weiß man halt vielleicht nicht halt. Man weiß eben nicht alles im Vorfeld.
Hätte es mir geholfen, wenn mir vorher jemand gesagt hat, pass auf, du hast danach wehen, es tut weh und es ist wahnsinnig viel Blut. Ich habe auch nicht damit gerechnet, wie viel Blut es ist.
Ja, ich war erstaunt davon, wie viel Blut man verlieren kann, ohne zu verbluten und ohne eine Konserve zu bekommen. Ja. Dass die immer noch, also ich habe mir gedacht, muss das Blut doch alle sein. Und die waren alle immer ganz ruhig, ach ja, nee, Konserve brauchen wir nicht und so. Genau, also das war erstaunlich, das hätte ich vorher nicht gedacht. Und ich glaube nicht, dass einem das viel bringt, wenn man es vorher weiß. Ich glaube, dass man würde nur Angst bekommen, würde unsicherer werden Und dass das vielleicht auch gewollt ist, dass man so ein bisschen unwissend da reingeschubst wird.
Also eine Freundin von mir ist jetzt auch schwanger und kriegt ihr erstes Kind. Und ich frage mich halt, oder sie hört im Zweifel diesen Podcast. Und ich frage mich, was soll man wirklich erzählen und was nicht? Und romantisiert man es dann vielleicht auch trotzdem davor? Ja, oder ist es, wie du sagst, gut zu wissen, wenn man es, also gut ist nicht zu wissen?
Ja, kommt vielleicht auf die einzelne Frau drauf an, also A, wie gut sie damit umgehen kann. Ich habe dann irgendwann angefangen zu versuchen, nicht allzu plastisch zu sein in meinen Schilderungen. Ich sage halt immer, bei mir ist es so gewesen. Ne? Es ist halt natürlich auch relativ. Es gibt Frauen, bei denen ist das ganz anders. Die zweite Geburtserfahrung war ganz anders bei mir als die erste. Das Wochenbett war auch ganz anders. Ich konnte direkt nach der Geburt aufstehen. Und mir ging es so, wie ich mir das bei der ersten Geburt vorgestellt hatte. Mhm. Und von dem her, glaube ich, ist es wichtig, dass man es eben auch relativiert und sagt, bei mir ist es so gewesen, aber deswegen muss es ja bei dir nicht so sein.
Ja, das stimmt. Was ich auch im Nachhinein, also jetzt erst, damals habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein denke ich, dass ich es unheimlich schade finde, dass ich nie das Gefühl hatte, in den Tagen nach der Geburt, im Krankenhaus vor allem, aber auch zu Hause, dass ich stolz war auf mich, sondern ich wurde da so reingeworfen in die Situation und hatte ab dem Moment, wo das Kind da war, das Gefühl, alles falsch zu machen, dass ich nicht genug Milch hatte, dass ich Schmerzen hatte. Mache ich das richtig oder ist es normal, dass mein Kind nicht abgelegt werden will, sondern die ganze Zeit an meiner Brust hängt? Und dann hieß es wieder, du musst Pausen machen beim Stillen. Und da gibt es ja auch so verschiedene Meinungen. Und natürlich hat mir da meine Hebamme geholfen, aber ich hatte nie das Gefühl zu sagen, oh krass, du hast jetzt richtig was geleistet, dein Körper hat diesen Menschen erschaffen und geboren.
Also da ging es mir tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich habe mich ganz viel auf meine Intuition verlassen. Meine Hebamme hatte auch Urlaub beim ersten Kind, als ich zu Hause war dann. Und das fand ich auch ganz gut, weil ich habe das alles so gemacht, wie ich gedacht habe, dass es richtig ist. Also ich habe jetzt vorher auch nicht großartig mich belesen oder so, sondern habe einfach gedacht, irgendwie das Kind wird mir das schon zeigen und selber ist man ja auch nicht so ganz dumm. Ne? Und wenn sie weint, dann die Brust angeboten und das lief ganz gut. Und ich fand das, also stolz war ich vielleicht nicht, aber ich fand dieses Gefühl total abgefahren, dieses Kind mit meinem Körper ernähren zu können. Also dass meine Brust auf einmal einen kleinen Menschen ernähren kann, das fand ich total abgefahren. Und das Problem ist auch, ne, das, was du gesagt hast, es gibt halt so 100.000 Meinungen und welche davon nehme ich? Also die Verantwortung liegt am Ende ja auch wieder bei mir als Mutter oder bei mir mit meinem Partner zusammen als Eltern. Ne? Ich bin ja als Mutter nicht eigenverantwortlich, sondern es gibt ja im Normalfall auch noch einen Partner dazu. Und wichtig ist halt, finde ich, dass man selber da im Reinen ist. Ne? Also ich sage immer, und so habe ich das von Anfang an gehandhabt, ich möchte halt einfach meinen Kindern später sagen können, ich habe mir Gedanken gemacht und nach Abwägung habe ich die für mich bestmögliche Entscheidung getroffen, ob das in 20 Jahren man das immer noch so sieht und ich das immer noch so bewerten würde. Das ist ja eine ganz andere Frage. Wichtig ist halt irgendwie, dass ich jetzt eben mich so verhalte, dass ich der Meinung bin, das ist das Bestmögliche für mein Kind und dass ich dem auch in 20 Jahren in die Augen schauen kann und sagen kann, so, ich habe mir meine Gedanken gemacht und damals ist es halt so gewesen. Ne, so wie unsere Eltern uns früher im Auto nicht angeschnallt haben. Naja, man hat es halt nicht besser gewusst. Ja. Ne? Und es gab da ja diese ganzen Isofix-Systeme und so auch nicht. Ne? Wir wurden ja in der Tasche auf die Rückbank gelegt.
Ja. Okay, was ich jetzt aber wirklich noch von Ursa wissen will, ist, ob es denn jetzt beim zweiten Kind besser war oder nicht.
Bei meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich dann auch eine andere Hebamme. Und die hatte uns dann auch darauf vorbereitet, diejenigen, die ihr zweites Kind bekommen, dass die Nachwehen dann noch mal länger andauern und noch stärker sind als beim ersten.
War es dann beim zweiten Kind besser, weil du wusstest, was auf dich zukommt?
Man hatte eine Vorstellung. Was unsicher war, war halt einfach so, ne, wie kommt die Große in dieser Rolle jetzt an mit dem Geschwisterchen und so. Das ist halt total spannend gewesen. Und dann war es einfach total anders, weil die Geburt komplett anders war. Ne? Weil Ilva hatte ich eben diese massiven Verletzungen. Mir ging es richtig schlecht. Bei Juna war die Geburt eine Sache von 3 Stunden.
Ach, Wahnsinn.
Davon war ich nur 2 im Krankenhaus.
Okay.
Und ich hätte eben, wie gesagt, sofort aufstehen und nach Hause gehen können. Und dadurch war ich halt auch viel, viel mobiler und mir ging es die ganze Zeit viel besser. Und man hat natürlich auch nicht die Möglichkeit, wenn man dann schon ein Kind hat, sich so auszuruhen, wie man das beim ersten gemacht hat. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so das Gefühl, beim zweiten hat meine Hebamme auch immer gesagt, Mensch, ruh dich aus, du bist im Wochenbett, auch wenn es dir gut geht. Dein Körper, der braucht die Ruhe, das auch wenn es schnell ging und unkompliziert, was trotzdem auch anstrengend. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, unproduktiv zu sein und was machen zu müssen irgendwie. Also so, mir blöd gesagt, irgendwie hier so faul rumzuliegen, obwohl das Baby schläft und man ja irgendwie was machen könnte, dass man von Anfang an das Gefühl hat, beide Rollen bedienen zu müssen.
Ja.
Ist.
Aber auch im wirtschaftlichen Wochenbett Sinne. Hattest du das auch schon, das Gefühl, dass du jetzt
genau, faul aber bist. Jetzt nicht, dass ich das nee, ja, also nicht richtig faul, aber ich hatte halt eben einfach das Gefühl, ich könnte was machen, also muss ich was machen im Haushalt zum Beispiel.
Und hast du es dann auch gemacht?
Meistens ja. Also wenn mein Mann nicht auf... Also meistens hat mein Mann dann gesagt, nee, du legst dich jetzt hin und das bleibt jetzt stehen. Oder er hat es halt weggemacht. Ne? Genau, aber oft habe ich das beim zweiten gemacht. Beim ersten konnte ich nicht, da lag ich halt wirklich flach.
Mhm.
Aber bei der zweiten... war das von Anfang an anders.
Und beim ersten war es dann auch so, dass du nicht alleine duschen konntest, zum Beispiel.
Genau, also ich habe da eine Woche lang nicht geduscht nach der Geburt, weil ich das vom Kreislauf gar nicht gekonnt hätte. Genau, und als ich dann das erste Mal duschen gegangen bin, da musste dann mein Mann sich mit ins Badezimmer setzen und aufpassen, dass ich in der Dusche nicht umkippe.
Und wo war das Baby dann so lang?
Das lag im Bett und hat geschlafen.
Oh, sehr gut. Ja.
Ne, die schlafen ja am Anfang zum Glück viel. Ja. Einmal Zeit für sowas.
Also, aber bei mir war es trotzdem so, obwohl Linus auch viel geschlafen hat am Anfang, dass ich ein wahnsinnig großes Problem damit hatte, von meinem Kind getrennt zu sein. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also auch duschen zu gehen. Weil ich dachte, wenn er jetzt aufwacht und ich bin nicht da. War das bei dir auch so?
Ja, beim ersten auch, ja. Also da habe ich mich mal ganz schnell beeilt mit dem Duschen und immer mit dem Ohr gelauscht, wird sie jetzt gleich schon wieder wach. Das hatte ich auch beim zweiten, ist man da schon ein bisschen anders. Oder war ich zumindest ein bisschen anders. Ne? Ich kann es ja nicht verallgemeinern. Aber da denke ich mir, habe ich mir eher gedacht, naja, da muss sie jetzt halt mal kurz schreien und meckern und das doof finden. Schon alleine, weil ich ja manchmal mit der Großen in der Situation bin und ich kann die Große nicht immer stehen lassen, weil das Baby einen Piep macht.
Ja.
Bei der Großen, da gab es nur sie, da ist man dann natürlich schon jedes Mal direkt hingelaufen.
Ja, und auch, weil man noch nicht so entspannt ist. Also, ich habe die Hoffnung, es wird nie wieder so ungewohnt und neu wie beim ersten Kind. Es wird auf jeden Fall besser.
Naja, also wie gesagt, also ich fand, die Schwierigkeiten waren halt woanders. Ne? Man hat dann ein großes Kind, was man dann eben auch an dieses Baby gewöhnen muss, das auch lernen muss. Irgendwie jetzt ist ja noch jemand anders,
ja,
der hier dazugehört, der Anspruch auf Mami und Papi hat. Bei meiner Großen, was eben auch im Wochenbett ganz viel Thema war, war eben die Gefühlslage vom großen Kind.
weil natürlich die eine ganz neue Dimension von Eifersucht kennengelernt hat auf einmal.
Ja. Und hast du dann beim zweiten Kind andere Vorbereitungen fürs Wochenbett getroffen als beim ersten Kind? Weil du ja meintest, dass du dich beim ersten Kind irgendwie gar nicht so vorbereitet hast.
Ja, die Tasche war besser gepackt. Also beim ersten Kind habe ich gedacht, ich passe halt in meine normalen Sachen wieder rein. Also wirklich so richtig naiv und habe normale Sachen eingepackt. Das ging natürlich überhaupt nicht.
Naja, aber was heißt dann naiv? Andere Sachen also das bringen. Ist ja auch sowas, was einem niemand sagt. Also man denkt ja, okay, mein Bauch ist dick, weil da ist ein Baby drin. Und die logische und Konsequenz ist, wenn das Baby draußen ist, ist mein Bauch nicht mehr dick. Also
Genau. Und dann hängt das da und wabbelt und man sieht eigentlich aus wie im 7. Monat schwanger und halt nicht mehr ganz hoch schwanger. Und ich habe halt nicht in meine XS-Tops reingepasst, sondern brauchte eben immer noch meine Umstandssachen. Ja. Das heißt, meine Kleidung war ein bisschen klüger gepackt. Ich habe dann auch andere Slip-Einlagen schon gekauft gehabt, diese Surfbretter, sage ich dazu immer. Mhm. Also diese großen, die viel Saugvolumen haben. Auch da hatte ich nicht die geeignete Marke, die geeignete Sorte, heißt es so, eingepackt. Irgendwie auch da sagt einem ja keiner, ne? Und ich wusste eben, wie stark dieser Wochenfluss ist. Mir wurde dann auch gesagt, beim zweiten ist es dann nochmal stärker als beim ersten, sodass ich mich dann da auch schon mal ein bisschen drauf vorbereitet hatte.
Wir haben eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe mir so überlegt zur Zeit, weil eine Freundin von mir, die kriegt jeden Tag ihr zweites Kind. Ich zucke immer schon zusammen, wenn auf meinem Handy irgendwie eine Nachricht von ihr ist. Und ich würde dir halt gern so ein richtig schönes Paket machen mit Sachen, die man wirklich braucht nach der Geburt, also im Wochenbett. Was würdest du denn da reinmachen?
Studentenfutter. Das habe ich total viel gegessen.
Ach, weil man das so leicht nebenher, weil man nicht zum Essen kommt und das so leicht nebenher beim Stillen auch essen kann?
Genau, ja. Und es hat ganz viele wichtige Nährstoffe eben, ne? Von den Kalorien ist es sehr hoch, um den Bedarf eben zu decken. Mhm. Meiner besten Freundin habe ich auch noch reingepackt, die Multimam-Kompressen, kennst du die?
So zum Wechseln für die...
Für die Brust, das ist so ein Gel drauf und das hilft, dass sich die Brust nicht so entzündet. Das pflegt die Brustwarzen. Mhm. Genau, die packt man in den Kühlschrank und dann kann man da immer mal eine drauflegen und man braucht das nicht abwischen vorm Stillen. Und die sind total super gewesen.
Das ist ein guter Tipp.
Die hatte ich dann voll die Schleichwerbung, diesen Rotbäckchen Saft fürs Eisen eben. Das habe ich immer, packe ich immer noch mit rein. Dann packe ich für die Väter auch immer noch ein Bier mit rein.
Ach, süß.
Voll die gute Idee.
damit sie sich noch entspannen können.
Ja.
Und für die Babys nähe ich dann immer so eine Windeltasche und packe dann da immer Windeln rein und Feuchttücher zum Mitnehmen. Genau, also das verschenke ich meistens.
Du bist da ja echt die Expertin für. Super.
Nee, genau, und das ist dann immer so eine kleine Kiste und dann ist da eben für die Mama was drin, für den Papa und fürs Baby. Ich denke mir immer, das ist so praktisch.
Okay, Ilsa ist ja echt eine total starke Frau und Mutter. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen meine Hoffnung zerschlagen, dass beim zweiten Kind dann alles total easy wird, weil man ja alles schon einmal erlebt hat. Im Titel der Folge habe ich mich gefragt, was passiert hier eigentlich? Die Antwort ist, alles verändert sich. Und alles fühlt sich neu und komisch und schön an. Aber es ist total wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es allen Frauen so geht. Und es kein richtig oder falsch gibt. Das Zweite, was ich wirklich wichtig finde, ist zu lernen, den Haushalt und den Besuch einfach mal auszublenden, sein zu lassen und zu akzeptieren, dass das Wochenbett seinen Namen daher hat, dass eine frisch gebackene Mutter sich in dieser Zeit wirklich erholen soll und muss. Und vielleicht auch noch sich selber ein bisschen mehr zuzutrauen und zu vertrauen und sich nicht so schnell verunsichern zu lassen. Aber irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass mir da noch so ein Blick von außen fehlt. Vielleicht stecke ich als Mutter auch einfach viel zu sehr in dem Thema drin Und diese Zeit verschwindet auch bei mir wie in einem Nebel. Und deswegen habe ich an diesen einen Freund von mir gedacht, der ist selbst noch nicht lange Vater. Und ich finde, dass der immer total gute Sachen zu dem Thema zu sagen hat. Und deswegen habe ich ihm einfach mal eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Und er hat mir glücklicherweise direkt geantwortet und das, obwohl er mittlerweile mit seiner Familie in den USA lebt.
Hi Marisa. Ja, also wenn ich mich jetzt an diesen Tag Null zurückerinnere, das war vor 3 Jahren, da wurde unsere Tochter Emma geboren in New York, das ist, wo wir leben. Und an dem Tag war der New York Marathon, das heißt, unter dem Krankenhaus liefen diese Tausende von Läufer vorbei und haben so zu uns hochgejubelt. Es war so ein bisschen, als wäre so ein Königskind geboren. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis aus so vielen Gründen, aber dieses Bild habe ich noch in Erinnerung. Und wie ich meine Frau in Erinnerung habe, hast du ja auch gefragt, also irgendwie so ein bisschen bekifft, also war sehr, sehr glücklich, sehr, sehr erschöpft. Wir sind einfach zusammen viel rumgehangen und waren wie in Trance, wie in so einem Nebel die ganze Zeit. Und wir haben versucht, einfach viel als Team zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was ich den Müttern zurufen würde sozusagen. Spannt den anderen ein, der da mit euch ist, euren Partner, aber seid auch selber total entspannt und lasst euch nicht von dieser ganzen Babyindustrie irgendwie was einreden, dass ihr dieses machen sollt oder jenes, sondern vertraut einfach eurem Bauchgefühl, denn ihr habt dieses kleine Wesen auf die Welt gebracht und ihr wisst auch am allerbesten, was dafür das Beste ist.
Okay, ich finde, Felix hat es jetzt eigentlich echt ganz gut abgerundet hier noch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaut außerdem super gerne auf der Supermoodies Facebook-Seite vorbei und hinterlasst Fragen, Gedanken, Anstöße und Feedback. Oder einfach jederzeit auch bei Instagram eine Frage unter dem Hashtag #FragDenFelix stellen. Und denkt immer dran, wir sind zwar alle nicht perfekt, aber schon ziemlich super. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Auf von Linus.
Tschüss. Bye-bye.
Wir sind alle Supermoodies.
Dieser Podcast ist ein Projekt der Burda Journalistenschule unter der Betreuung von Anke Helle. Autorin, Schnitt und Konzeption Marisa Gold. Recherche, Hintergrundinformation und Folgenbeschreibung Lisa Strauß. Recherche, Social Media und Analyse Patricia Seibert.